Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Wo erreiche ich dich?
Am altbewährten Ort. Noch so ein bisschen in verträumter Stimmung.
Weil?
Ja, ich war jetzt mal so innerlich ein paar Tage aus der Welt. Ich war nur damit beschäftigt, eine Terrasse zu begrünen. Nach dem Farbkonzept blau-grau-silbrig.
Nicht dein Ernst.
Ja, und da gibt es unendlich viele wunderbare Kräuter und Pflanzen und vor allen Dingen alles essbare Kräuter, die so der Normalmensch nicht kennt.
Nämlich?
Wo ich auch viele neu entdeckt habe. Na, Meerfenchel zum Beispiel.
Meerfenchel? Also Meer mit EE oder?
Ja. Der lebt dann in der Gischt am Meer.
Ah, okay.
Und die gibt es an allen erdenklichen Küsten.
Und den kann man essen?
Ganz, ganz vorzügliches Gewürz, das kann man essen. Und das ist also wahnsinnig anspruchslos. Ne? Es hält also auch viel Sonne und Kälte
super.
Ab.
Super.
Aus oder arabisches Bergkraut.
Was kann das?
Ja, das ist auch ein wunderbares Gewürz. Nicht ganz so kälteresistent, sieht aber auch so schön blau-grau aus.
Mhm.
Ja, oder uigurische Minze.
Das ist nicht dein Ernst.
Ich könnte jetzt eine Sorte nach der anderen aufzählen.
Was ist uigurische Minze?
Das ist auch etwas ganz Feines, etwas ganz, ganz Leckeres als Gewürz. Und Gewürzkraut und sieht auch hübsch aus. Also blüht so zartviolett und ja. Naja, und noch vieles andere mehr. Also ich habe sozusagen so eine Zusammenstellung, also einerseits optisch, ne, dass das alles so schön silbergraubläulich ist. Und auf der anderen Seite, dass es auch noch nützlich ist, dass man es gut essen kann. Currykraut zum Beispiel gehört auch dazu.
Currykraut?
Mhm. Das sieht so silbrig aus.
Und was machst du? Du trocknest das dann und malst
nein,
das?
Nein. Also das muss ich erstmal, ich muss das ja angehen und muss ich ein bisschen ausbreiten und so weiter. Und dann kann man immer beherzt beim Grillen oder wann auch immer darauf zugreifen.
Ehrlich.
Wobei ich ehrlich gesagt auch Probleme habe. Ich habe das auch sonst bei meinen Gewürzpflanzen. Ne? Ich habe ja so einen wunderschönen, buschigen Rosmarinstrauch, den haben ja auch viele.
Oh,
und
ja.
Jedes Mal, wenn ich dann irgendwas Leckeres mache, wofür ich Rosmarin brauche, dann mit äußerster Andacht schneide ich dann nur was ab, weil er dann nicht mehr so schön aussieht. Ich muss also die Abwägung treffen, ne? Was man mehr verwöhnen will, den Gaumen oder das Auge.
Ja. Mhm. Ich bin ja auch so ein totaler Gewürzfan und wenn du das dann plötzlich aus dem eigenen Anbau sozusagen dir holen kannst, ja, Rosmarin oder auch Petersilie, ich bin bei den ganz profanen Dingen, ja, wie du merkst, oder auch Salbei und andere Sachen. Ich liebe das. Das ist und Schnittlauch selber, einfach so abschneiden, genau. Hol mal ein bisschen
das
Schnittlauch.
Und die Austernpflanze.
Was ist das?
Ja, die Austernpflanze, die hat Blätter, wenn du die isst, dann schmeckt das Blatt tatsächlich ein wenig nach Auster.
Okay, so leicht fischig.
Ja, ist auch eine ganz anspruchslose Pflanze und fällt eben auch in diesem Bereich silberblaugrau.
Wie komme ich von deinen schönen Kräutern zu den Grünen? Ist eigentlich ein kurzer Weg. Es gibt einen neuen Volkssport, Grünen-Bashing. Also es gibt kaum ein echtes oder irgendwie auch nur gefühltes Problem, ob das jetzt irgendwie die schwächelnde Wirtschaft ist, die Inflation ist, die Flüchtlingszahlen, das Erstarken der AfD. Im Grunde sind an allem immer die Grünen schuld. Es ist total irre. Und deswegen gab es auch, du erinnerst dich, letzte Folge, haben wir drüber gesprochen, diese gewalttätigen Angriffe. Grünen Politiker sind da ganz weit vorne, gemeinsam übrigens mit AfD-Politikern.
Mhm,
genau. Und da geht es von verbaler Gewalt, ja, bis hin zu echter physischer Gewalt. Aber es fällt auf, dass immer diese beiden Parteien sozusagen besonders betroffen sind. Hast du eine Erklärung dafür?
Also das stimmt. Das Interessante ist also, wenn man irgendwie auch mit Menschen redet, unterschiedlichster politischer Ansicht oder so, also entweder ist die AfD an allem schuld oder die Grünen sind an allem schuld.
Das ist wahr.
Und der Punkt ist, dass beide Parteien als ideologische Parteien gebrandmarkt werden oder positiver ausgedrückt als weltanschauliche Parteien wahrgenommen werden.
Mhm.
Ja, man sagt, man hat also eine grüne Weltanschauung. Eine sozialdemokratische Weltanschauung weiß kein Mensch mehr, was das sein soll. Eine christdemokratische Weltanschauung passt eigentlich auch nicht mehr dabei. Ich weiß, dass die Parteien und auch ihre Spitzenkandidaten immer darum ringen, irgendwas zu erfinden, was so klingt, als wäre es irgendwie, als gäbe es einen Guss hinter der Partei.
Mhm.
Aber man weiß ganz genau, das ist nicht so. Und das Thema FDP und Weltanschauung passt ohnehin nicht zusammen. Die haben ja auch eigentlich immer davon gelebt, dass sie keine haben. Und bei den anderen beiden großen Parteien, also über die wir jetzt hier reden, mittlerweile großen Parteien, also die AfD und die Grünen, ungefähr gleich stark in Meinungsumfragen, da ist es so, dass sie als ideologisch weltanschauliche Parteien wahrgenommen werden. Und deswegen bilden sie im Augenblick im politischen Tableau zumindest was die Emotionsdynamik anbelangt, als die beiden großen Pole. Mhm. Ne, dass man sich sagt, in eine der beiden Richtungen muss die Zukunft gehen.
Du sagst Weltanschauung,
also entweder,
das ist das Stichwort. Ja,
ja, es geht also um Weltanschauung. Entweder autoritär, nationalistisch, konservativ, Zweifel an Migration, Globalisierung und so weiter in diese Richtung, mhm, also wieder zurück. Oder in die andere Richtung, LGBTQ und Gendern,
genau,
und Weltoffenheit für alles und wenig Zweifel an der Migration und so weiter. Und das wird als existenzielle, elementare Schicksalsfrage der Deutschen empfunden. Mhm. Oder vielleicht sogar der abendländischen Kultur oder des Westens oder was auch immer man für einen Begriff bevorzugt. Mhm.
Aber trotzdem, die Geschichte sozusagen dieser weltanschaulichen Auseinandersetzung, ja, dieses Kulturkampfs, könnte man ja auch sagen, das ist schon echt interessant, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Im April 2021, ich meine, ist gerade mal ein paar Jahre her, da sah diese grüne Welt noch sehr rosig aus, um es mal so zu sagen. Ja, da standen, mhm, die bei 28% vor der Bundestagswahl, mhm, und unterschiedlichste Gruppen sympathisierten plötzlich mit Annalena Baerbock und so weiter, machten sich berechtigt die Hoffnung auf die Kanzlerschaft.
Kanzlerin zu werden, genau.
Genau. Und danach setzt dieser dramatische Ansehensverfall ein.
Na gut, aber nicht ungewöhnlich. Nicht ungewöhnlich.
Ja, der
Unterschied für Ollitz von Opposition und Regierung führt ganz häufig dazu. Guck mal das Wahlergebnis von Olaf Scholz an und die Umfrageergebnisse der SPD heute. Da hast du natürlich genauso einen Einbruch.
Ja,
oder das Wahlergebnis der FDP und die augenblicklichen Umfrageergebnisse. Mhm. Also kannst sagen, da sitzen die Grünen mit den anderen, ihren beiden Koalitionspartnern genau im gleichen Boot. Also alle drei sind dramatisch abgestürzt. Mhm.
Aber es, trotzdem, Allensbach, ne, 2019, da war in einer Analyse von Allensbach, waren die Grünen 2019 die mit Abstand am positivsten bewertete Partei. 2023 wurden sie dann am zweitschlechtesten bewertet. Du ahnst, wer am schlechtesten bewertet wurde. Ist ein FAZ-Stück dazu gewesen. Die Frage ist, wie konnte es dazu kommen? Weil ich hatte schon das Gefühl, ne, als plötzlich Leute wie Robert Habeck dort übernommen haben, da ist etwas sehr Interessantes mit dieser Partei passiert. Vorher gab es da Leute wie Jürgen Trittin und so weiter, denen ich für seine intellektuelle Brillanz wirklich schätze. Aber mit dem kann man sich natürlich unfassbar streiten. Auch dafür schätze ich ihn übrigens.
Man kann sich wenig Mühe, sympathisch zu wirken, ne? muss man sagen. Ne? Beherrscht wirklich die Kunst, maximal arrogant rüberzukommen. Und das andere ist, er gehört noch einer Ära an, in der die Grünen noch rot waren.
Richtig. Ne?
Also aus der maoistischen Phase.
Ja, da kam der Klassenkampf, kam da immer mit durch.
Genau.
Ja. Mhm. Ja, es ist wahr. Wobei, Jürgen Trittin, ich muss jetzt mal eine Lanze für ihn brechen. Du kennst dieses herrliche Bonmot über ihn. Außen Darth Vader, innen Mutter Teresa. Ja? Er ist vielleicht nicht so, wie es
manchmal ist. Von der innerlichen Seite habe ich ihn nie wahrgenommen.
Ja, der. Ich nochmal, man kann sich mit dem wunderbar streiten, aber es ist als
und gut, dass Mutter Teresa nicht mehr lebt und sich gegen den Vergleich wehren kann.
Ich glaube, sie hätte nichts dagegen. Nein, aber dann kommt Robert Habeck. Also die waren vorher, ne, du erinnerst dich, Jürgen Trittin führt sie in den Wahlkampf und macht diesen Steuerwahlkampf und verklickert den Leuten sehr unangenehme Wahrheiten. Wir werden die Steuern erhöhen und so weiter. Und dann kommt dieser böse, böse Absturz. Und dann übernimmt dieser junge, frische, neue Robert Habeck, den zu dem Zeitpunkt damals kaum einer kannte. Dann kommt Annalena Baerbock plötzlich mit ins Spiel.
Genau.
So. Und plötzlich ist da ein anderer Sound. So habe ich das damals wahrgenommen. Plötzlich waren die nicht mehr so unter Ideologieverdacht. Und Robert Habeck sagt so Sachen wie, wir wollen keine besseren Menschen machen, wir wollen bessere Politik machen und so weiter. Und plötzlich fühlen sich Menschen, die vorher nicht bereit waren, irgendwie Grüne zu wählen, verstanden und sagen, ach guck mal, das ist ja ein ganz neuer Ton. Plötzlich ist man sehr
bürgerlich,
pragmatisch und so weiter.
Nett.
Ja.
Ja, genau. Problembewusst, lösungsorientiert und so.
Richtig.
Genau. Unprätentiös, ne? So locker und eben auch der Jargon, den ich beim letzten Mal im Podcast ja schon mal angesprochen habe. Ne? So ein bisschen Teestubenjargon da drin, ey Leute und so, ne? Ja. Und das kam wahnsinnig gut an und die Grünen waren auf dem Weg zur größten Volkspartei zu werden.
Ja, exakt.
Ja.
Genau das. So, und jetzt hast du plötzlich genau diese Situation. Und jetzt muss man sagen, da ist im Grunde eine ganze Regierung immer noch irgendwie im Kopf, im Heizungskeller unterwegs. Und die große Frage, wie kommt man da endlich wieder raus? Aber die Grünen zu bashen ist der garantierte Lacher auf jeder Karnevalssitzung ist, einen Witz über Grüne zu machen. Mhm. Du erinnerst dich an Markus Söder, der beim politischen Aschermittwoch sagt, was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung. Mhm. Lacher. Und dann wenig später
ja, Steffi Lemke. Ja, also dazu würde ich übrigens gerne ergänzen, ne? Also nur zur Bildungsauffrischung bei Markus Söder. Ja, Willy Brandt hatte auch keine abgeschlossene Ausbildung. Mhm. Es muss nicht das Schlüsselkriterium schlechthin sein, zur Befähigung für politische Ämter abgeschlossene Ausbildung zu haben.
Umgekehrt übrigens auch nicht, ne? Also sozusagen eine Top-Ausbildung stützt dich nicht davor, im Zweifel auch ein schlechter Politiker zu werden.
Absolut, absolut. Mhm.
Ja. Und dann der eine Satz, der echt gesessen hat, ich habe sie kurze Zeit später erlebt, Steffi Lemke, diese grüne Margot Honecker.
Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was er damit gemeint hat. Ich meine, dass Margot Honecker ein Inbegriff einer unsympathischen Dame ist mit Haaren auf den Zähnen, das verstehe ich. Aber was hatte er so sehr gegen Steffi Lemke, dass er zu so einem Vergleich gegriffen hat?
Ich glaube, es ging ihm um diesen grünen Dirigismus sozusagen, immer und überall rein zu regieren, den Bauern zu sagen, welche Flächen sie gefälligst brach liegen lassen müssen und so weiter und so fort.
Okay, also, darum so ging es, ja. Also hinzugehen, wenn man sagt, wir müssen aus ökologischen Gründen Insekten, Singvögel und so weiter, ja, ein klein bisschen vom Acker stehen lassen, damit wird man gleichgesetzt mit der Gattin eines Mannes, der einen totalitären Staat geführt hat und die dort eine unglaublich rigide und totalitäre Bildungspolitik gemacht hat, indem sie da die Leute selektiert hat nach Linientreue und so weiter. Ich meine, das ist daneben, oder?
Ja, ich würde auch immer sagen, ne, CSU, Aschermittwoch, da wird richtig geholzt. Ich hatte auch das Gefühl, er hat sich ja dann später auch dafür entschuldigt. Da fällt jemandem wie Söder ja auch, muss man ihm zugutehalten, kein Zacken aus der Krone. Gesagt, das tut mir leid, wenn ich da jemanden wirklich verletzt habe. Hat es dann aber auch so nebenbei gemacht in seiner üblichen Art. Ich würde das gar nicht so sehr auf die Goldwaage legen. Interessant war sozusagen, wie sehr das bei jemandem wie Steffi Lemke, wie sehr die das wirklich getroffen hat. Weil Steffi Lemke und Margot Honecker in einem Atemzug zu nennen, ist allein deswegen schon schwierig, weil sie jemand war, die konnte eben nicht die Ausbildung machen, die sie gerne machen wollte, weil der Staat es anders vorhatte. Und Steffi Lemke ist tatsächlich eine der wenigen, die auch in der DDR schon eine Umweltschützerbiografie hatten. Es ist eine, das ist verbrieft, das weiß man auch alles. Das war jemand, der in der DDR schon darauf aufmerksam gemacht hat, wie die Flüsse verseucht werden, was mit den Böden passiert, was mit den Wäldern passiert und so weiter. Das ist Steffi Lemke, kann man kritisch sehen und da gibt es vieles zu kritisieren, aber dass ihr Umweltschutz sozusagen keine Herzensangelegenheit wäre, das würde ich ihr niemals absprechen. Definitiv nicht. Ja. Die Frage ist, ob jemand wie Bernd Ulrich, Richard, Zeitautor, der immer wieder sehr originell schreibt, ob der recht hat, wenn er Folgendes sagt, Richard. Es ist wahr, die Grünen sind teilweise ideologisch, sie pflegen mitunter einen nervigen Habitus und sie hätten diese drei verdammten Atomkraftwerke einfach weiterlaufen lassen sollen. Aber, dass sie derart angefeindet werden, liegt nicht in erster Linie an ihnen. Es liegt daran, dass all jene Realitäten durch sie hindurchschimmern, denen sich diese Gesellschaft bisher nicht wirklich stellen will. Fand ich einen sehr guten Gedanken.
Ich habe den ganzen Artikel gelesen, deswegen habe ich zwar ein bisschen Detailkritik, aber die Grundaussage, und zwar gerade beim wichtigsten Thema überhaupt, ne, also beim Klimaschutz- und Umweltthema, die ist natürlich absolut richtig. Also wir haben es ja in der Politik nach wie vor auf ganz großer Linie im Hinblick auf den Klimawandel und auf die Umweltproblematik nach wie vor mit Realitätsverweigerung zu tun. Nicht mit einer Realitätsverweigerung auf der Ebene des Wissens. Ja, du wirst sehr selten einen Politiker in den anderen Parteien finden, der ganz grundsätzlich und rundheraus bestreitet, dass es die drohende Klimakatastrophe gibt und alles, was damit zusammenhängt und was das für entsetzliche Folgen hat, soziale Folgen hat, ökologische Folgen, bis hin zur Bedrohung der Menschheit. Das ist nicht der Punkt, der ja bestritten wird, aber im täglichen Handeln kommt es nicht vor. Und bei den Grünen kommt es vor, ich kritisiere die Grünen ja immer dafür, dass es zu wenig, zu klein und schlecht gedacht ist, aber ich kritisiere sie überhaupt nicht dafür, dass sie dieses Thema auf die Fahne geschrieben haben. Ja, bei mir, meine Kritik ist eher umgekehrt. Also ich denke, da wird überhaupt nicht groß genug gedacht. Das ist alles zu klein, zu kleinteilig und so weiter. Ist doch wahrscheinlich wahnsinnig schwer, das zu realisieren. Wir haben ja mal einen Podcast zu dem Thema gemacht. Aber die Grünen sind die Partei, die immer wieder sagt und darauf hinweist und so weiter, ja, welche Horror da eigentlich auf uns zukommt, wenn wir nicht alles daran, alles tun, um die große ökologische Wende hinzukriegen. Und alle anderen Parteien sind mit Bremsen beschäftigt. Ja, kann man machen und müssen wir, natürlich ist das auch wichtig, ja, aber wenn praktische Entscheidungen anstehen, dann rückt der Klimaschutz nach hinten. Und das übrigens nicht nur bei der CDU und bei der SPD, bei der AfD ohnehin, sondern zum Beispiel auch bei der Wagenknecht-Partei, ja, der man mit Sicherheit keine ökologische Sensibilität und kein realistisches Verhältnis im Hinblick auf die Klimakatastrophe andichten kann. Mhm. Und dass die Grünen das immer wieder thematisieren und dass das ja auch ein Zentrum ihrer Politik ist, führt natürlich dazu, dass sie allen anderen damit ein permanent schlechtes Gewissen machen. Und dass sie nerven. Ja, Transformationen nerven. Transformationen kosten, Transformationen erhöhen Bürokratie, Transformationen führen zu Regelungen, führen dann auch zu absurden Folgen solcher Regelungen und so weiter. Das heißt, man versucht also liebgewonnene, einmal eingeschliffene Mentalitäten, Verhaltensweisen, Wirtschaftsweisen zu verändern. Und damit macht man sich ganz natürlich Feinde. Und da eignen sich die Grünen, weil man das, was die Grünen dann macht, als ideologisch bezeichnet. Es mag ja ein paar ideologische Dinge geben, ne? Gerade die Diskussion um Kernenergie, weil das der alte Markenkern ist. Aber dass man insgesamt, also was jetzt hier, wo wir da gerade bei Steffi Lemke drüber geredet haben, Hinwendung zur ökologischen Landwirtschaft hin und Umweltschutzsachen. Ich meine, das müssen wir machen. Das müsste auch jede andere Partei machen, wenn sie nicht völlig wahnsinnig ist und den nächsten Generationen ja ein völliges Chaosland hinterlassen will. Mhm. Und deswegen ist es das schlechte Gewissen derjenigen, die sich die Ohren zuhalten, ja, in diesem Punkt so massiv auf die Grünen einzudreschen.
Mhm. Noch einmal Bernd Ulrich, Sie werden nicht in erster Linie für das angefeindet, was Sie falsch machen, sondern vor allem für das, was Sie richtig machen, für das, wofür Sie stehen und für Ihre spezielle Form von Verantwortungsethik. Siehst du auch so?
Naja, also im Hinblick, ich sehe das nicht in jedem Thema so. Ja, also wenn man sagt, was sind die Kernthemen der Grünen? Dann würde ich sagen, also im Hinblick auf Umweltschutz und Klimawandel hat Bernd Ulrich hier absolut recht. Man kann das also nur mit dem Rotstift unterstreichen. Ob das für die Verteidigungspolitik gilt, da weißt du, bin ich anderer Ansicht. Und ob das tatsächlich so ist, dass Gendern und alles, was damit dazugehört, eine unvermeidliche Zukunft ist, wo die Grünen der Realität klarer ins Auge sehen als die anderen Parteien, würde ich auch bestreiten. Aber wenn wir das große Klimathema nehmen, das hier das wichtigste der Themen ist, dann hat Bernd Ulrich vollkommen recht.
Mhm. Der erste Satz in diesem Stück. Die Grünen sind Hauptgegner, Sündenbock, Zielscheibe, Watschenmann, Strohfrau. Sie werden beschimpft, verachtet, bedroht und lächerlich gemacht. Und gegen sie gewinnen andere Parteien oft auch mit Lügen und Unterstellungen Wahlkämpfe. Oder sie reden sich das zumindest ein. Das ist ein saftiger Einstiegssatz.
Ja, das ist ein saftiger Einstiegssatz und das Wort Hauptgegner ist eine Übertreibung. Also der Rest stimmt, aber Hauptgegner sind sie nicht. Also wenn man guckt, welche Partei wird medial am meisten angefeindet, welche Partei wird in Politikerreden am stärksten angegriffen, ist es sicher die AfD. Aber die Grünen kommen in der Tat an zweiter Stelle und dann kommt auch lange gar nichts. Es gibt quasi, ich kenne niemanden, der sich ideologisch an der CDU entzündet oder an der SPD. Oder an der FDP. Mhm. Ja, also da finden ja jetzt keine fundamentalen weltanschaulichen Kämpfe, wo man sagt, die werden dieses Land in den ultimativen Untergang führen. Das ist aber das, was die Grünen und die AfD sich wechselseitig vorwerfen. Mhm. Und deswegen, das mit dem Hauptgegner kann man natürlich nicht sagen, aber sie sind die Wut, die es auf die Grünen gibt. Ja, und auch Menschen, die gegen die Grünen sind, die sind nicht ein bisschen gegen die Grünen, sondern die sind auch wirklich völlig gegen die Grünen. Mhm. Ja, und mit größter Verachtung für das grüne Personal. Und das ist genauso wie gegenüber der AfD, wo die Leute, also ich meine, es gibt ja auch wenig Leute, die so ein klein bisschen gegen die AfD sind, sondern im Regelfall ist man ziemlich stark gegen die AfD. Mhm. Und dann fallen einem auch sofort Leute ein wie Höcke und wo man sagt, die gehen ganz, 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 ganz und gar nicht. Und das ist auf beiden Seiten ganz stark so.
Und da sind die alle übrigens am Start. Ne? Robert Habeck stellt sich hin und sagt, wir haben die Klimaziele erreicht. Wir sind auf Klimakurs für 2030 und so weiter. Wir haben den Treibhausgasausstoß nochmal um 10% gesenkt und so weiter. Das heißt, ist eigentlich eine große Erfolgsgeschichte. Das ist auch in Ordnung, das politisch zu verkaufen. Man kann aber diese Zahlen natürlich ganz, ganz anders lesen. Ja, man kann natürlich sagen, ja, wir haben jetzt erstmals die Hälfte der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien gewonnen. Man könnte aber auch sagen, ja, ist aber eigentlich auch klar, weil Deutschland hat 2023 insgesamt fast 10% weniger Strom produziert. Mhm. Und erstmals seit 2002 war Deutschland auch wieder Netto-Stromimporteur und hat Energie aus Nachbarländern zugekauft.
Also immer die Frage, von welcher Seite man das betrachten will, ne?
Richtig.
Schlechte genau. Wirtschaftslagen sind immer gut für die Umwelt.
Ja, genau.
Wenn also die Experten jetzt davon ausgehen, dass die Konjunktur nicht nur schwächelt, sondern dass wir vielleicht in eine lange Rezession eingehen, dann ist das ein gutes Signal für den Klimaschutz. Dann werden die CO2-Emissionen sinken. Es ist wahnsinnig schwer, da jetzt ganz objektiv und klar, ja, genau rauszurechnen, was sind die Früchte der eigenen Arbeit, was ist auf welche Form von Politik zurückzuführen und so. Aber das kann man den Grünen nicht vorwerfen, das machen alle Parteien, ja, sich die Zahlen so zurechtzubiegen, dass sie selber klasse dabei wegkommen.
Ja, aber es ist schon interessant, ich erlebe das auch in der Sendung immer wieder, es gibt dann so Narrative, die wahnsinnig hartnäckig einfach gesetzt sind und die sich wahnsinnig hartnäckig halten. Also wenn du zum Beispiel dann jemand in der Sendung hast, der eher im konservativen Lager zu Hause ist, dann kommt ganz schnell der Satz, ja, und eure Energiewende, das Ergebnis ist, wir verbrennen so viel Kohle, wie wir es irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht haben. Tatsächlich, wenn du mal hinguckst, ist es so, wir haben im letzten Dezember mehr Braunkohle verstromt, aber danach nicht mehr. Und wir sind eigentlich, was das angeht, auf einem ziemlich guten Weg. Und ich merke, da gibt es sozusagen so Erzählungen und Geschichten, Narrative, die sind im Grunde kaum noch einzufangen. Wann würdest du sagen, hat sich das, wann hat das begonnen, Richard? Ich meine, früher war ja sozusagen, dieser Wertekonflikt, den wir da sehen, ne? Das war ja mal eigentlich eine andere Geschichte. Früher war das ja etwas, sag mal, in der alten Bundesrepublik, da gab es sozusagen das Bild eines gesellschaftlichen Konfliktes von oben nach unten. So hat das Holger Lengfeld, ein bekannter Soziologe aus Leipzig, dieser Tage gesagt. Ja, also an der Spitze steht jemand, der die ökonomischen Ressourcen besitzt. Ja, also die Deutung ist ein Klassenkonflikt, ja, der primär ein Verteilungskonflikt war. Und der sagt, jetzt ist etwas Interessantes passiert. Konflikte, die uns heute bewegen, kreisen vermehrt um die Frage, wie eine gute Gesellschaft auszusehen hat und welchen Platz ich, ja, darin einnehme. Und er sagt, da gibt es einen Teil der Gesellschaft, der sozusagen eine sehr starke Einstellung herausgebildet hat, so nach dem Motto, oben die Elite und unten das Volk. Und er sagt, das sieht aus wie der Klassenkonflikt von früher, ist aber hochmoralisch aufgeladen. Die Lesart ist, das Volk ist gut, das Volk ist ehrlich, das Volk zahlt, der einfache Mann zahlt selbstverständlich seine Steuern, macht nichts schwarz, ist ein ehrlicher Mann, der von morgens bis abends betuppt und betrogen wird. Die Elite dagegen ist korrupt und beutet genau diesen einfachen, ehrlichen Mann bewusst und in jeglicher Hinsicht aus. Und finde, da hat er einen Punkt.
Ja, ich fremde ein bisschen, also nicht mit den Beobachtungen, aber ich fremde ein bisschen mit den Schablonen. Als im Zuge von 68, ja, die SPD an die Macht kam, ja, Ende der 60er und dann richtig Anfang der 70er Jahre, da ging es doch um die Frage, wollen wir kulturellen, gesellschaftlichen Fortschritt oder wollen wir alles beim Alten lassen? Na, Willy Brandt nannte das ja damals, wir wollen mehr Demokratie wagen. So, und damit war natürlich auch gemeint, mehr Rechte für Frauen, ne, die zu dem damaligen Zeitpunkt noch massiv im Argen lagen. Damit war gemeint, gesellschaftliche Liberalisierung in sexueller Hinsicht, auch unter damals tätiger Mithilfe der FDP. Und es ging darum, wir wollen frischen Wind in die Gesellschaft bringen, wir wollen die alten Zöpfe abschneiden, wir wollen den katholischen Adenauer-Mief loswerden, wir wollen das Autoritäre loswerden, mehr antiautoritäre Elemente im Bildungssystem, in der Kultur, mehr Anarchie, mehr Gedankenfreiheit. So. Und damals wurde die SPD mit den genau gleichen Argumenten bekämpft, wie heute die Leute, die im Zuge von Gender und LGBTQ unterwegs sind. Ja, Verfall der Sitten und was soll aus unserem Land werden? Ja, also Verweichlichung und so. Also das war eine relativ ähnliche Situation. Auf der einen Seite die Konservativen, die Bewahrer, damals die CDU. Ja, heute verstärkt am stärksten die AfD. Und auf der anderen Seite die sagen, wir müssen weiter voran. Ja, früher die SPD und heute die Grünen. Mhm. Also insofern finde ich, ist es eigentlich ein sehr, sehr ähnlicher Konflikt, wo man sich auch die Frage stellt, wenn Deutschland sich jetzt massiv verändert, ja, ist das noch mein Deutschland? Also du willst gar nicht glauben, wie viele Leute, die im Dritten Reich geboren und im Adenauer Deutschland sozialisiert waren, sich angesichts der Sozialdemokratie in den 70er Jahren an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, hier geht doch alles den Bach runter. Außerdem war das auch eine Parallele. Damals war die Wirtschaftslage schlecht. Das lag natürlich nicht an der Sozialdemokratie, sondern an den Folgen der Ölkrise. Mhm. Ja, aber auch da schwächelte plötzlich die Konjunktur massiv und Inflation stieg auch an. Eine ähnliche Situation, wie es heute ist. Heute ist die globale Großwetterlage für Deutschland, für Europa ausgesprochen ungünstig. Ja, und man wird es im Zweifelsfall denjenigen, die eine Fortschrittspolitik machen, ankreiden. Du weißt ja selber, dass ich zu der gegenwärtigen sogenannten Fortschrittspolitik im Zeichen der Grünen in vielen Punkten auch kritisch bin. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es sehr ähnliche Freund-Feind-Stellungen sind, die gar nicht so kategorisch anders sind. Mhm. Und was die Eliten anbelangt, es gab immer den Stammtischglauben, dass Politiker verkommen sind. Mhm. Dass die Eliten das Volk nicht verstehen. Und auch, dass das Volk gut ist. Ich glaube, diese Bilder sind so alt wie die Entstehung liberaler Demokratien. Ich glaube nicht, dass das wirklich sowas ganz kategorisch Neues ist.
Nee, das sagt Lengfeld auch nicht. Er sagt aber, in Teilen ist das so. Und zwar, dass es so wahnsinnig moralisch aufgeladen ist. Ne? Das ist tatsächlich etwas Neues. Und dann könnte man zum Beispiel auch sagen, und das ist doch auch neu. Ja, was hat ein netter Bürgermeister irgendwo in einem Dorf, in einer Kleinstadt, was hat der mit diesen vermeintlich bösen Eliten irgendwo im fernen Berlin, mit den Typen ganz, ganz oben? Was hat der mit denen zu tun? Mhm. Trotzdem wird er hart angegriffen. Trotzdem werden diese Leute bedroht. Die werden sogar massiv bedroht. Mhm. Und er sagt, das ist eben neu. Ne? Da wird sozusagen ein Wahlkämpfer der Grünen, ja, oder gerade wie jüngst geschehen, Matthias Ecke von der SPD, ja, der Plakate klebt, der wird dann quasi zum Handlanger dieser Elite und wird damit auch zum Ziel der Aggression, wie jetzt eben gerade in Dresden geschehen. Und ich finde schon, das ist eine neue Dimension. Und er sagt, einer der stärksten Bezugspunkte, ja, wenn es um die Frage geht, woran entzündet sich das eigentlich, ist immer wieder, und ich glaube von vielen Politikern, die ich so treffe, noch immer nicht richtig verinnerlicht, will gar nicht sagen verstanden, das Thema Migration.
Ja, also Migration und Klima haben ja beide, bevor du gleich in Migration näher reinkommst, durchaus eine Gemeinsamkeit. Beide sind deswegen Entzündungsthemen, weil sich die Menschen sagen, jetzt kommt eine bestimmte Entwicklung, und zwar eine massive Entwicklung. Die eine ist die ökologische Transformation, ob die nun wirklich kommt, weiß ich nicht, aber die muss kommen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass infolge der Migration sich das Land massiv verändert hat und auch dabei ist, sich noch schneller und noch massiver zu verändern. Und da sagen sich ganz, ganz viele Leute, diese Zukunft, die da entsteht, die will ich nicht. Mhm. Ja, das eine ist, die Befürchtung wird eine Zukunft sein, in der die Wirtschaft schrumpft. Das ist die eine Angst, das ist die Angst vor der großen, der Bevormundung und der grünen Bürokratie und der Moraldiktatur. Und bei der Migration ist es irgendwann ein Land, wo ich als Deutscher mich als Minderheit im eigenen Land fühle. Das sind die beiden Angstszenarien, die da bestehen. Und dann kommt eine Verteidigungshaltung. Ja, da nehmen mir Leute mein Land weg. Da nehmen mir Leute meine Zukunft weg. Da werden Prozesse gut geheißen, die mir Angst machen. Ja, die für mich ein Bedrohungsszenario darstellen, aber keine verheißungsvolle Zukunft. Und die Anzahl der Menschen, die das denken und die das empfinden, ja, in einem solchen radikalen Veränderungsprozess, in dem sich das Land befindet, das werden immer mehr.
Ja. Und es ist auch so, wenn du auch da, ne, weil wir uns heute mit den Grünen beschäftigen. Ich meine, die Grünen-Spitze hat gerade unter, glaube ich, ziemlich großen Schmerzen, haben die einer neuen und deutlich restriktiveren europäischen Asylpolitik zugestimmt. Das haben die gemacht. Ja. Und das war sehr, sehr umstritten. Du kennst die Einlassungen der grünen Jugend dazu und so weiter. Also eigentlich ideologisch kaum zu verkaufen. Die machen das, weil sie sehen, okay, wir kommen an dem Thema jetzt nicht mehr vorbei. Wir müssen uns einer Realität stellen, die da lautet, wir verlieren irgendwann auch wirklich die Mitte dieses Landes, wenn wir das einfach weiter so laufen lassen.
Wir verlieren unsere Ämter.
Genau.
Also es ist ein Pragmatismus.
Auch das. Aber in diesem ganzen sozusagen rechtspopulistischen Spektrum, nenne ich das jetzt mal, interessiert das keinen mehr. Das Urteil ist längst gefällt.
Ja, keiner wird deswegen die Grünen wählen, weil man sagt, die haben sich dieser Politik doch auch angeschlossen.
Richtig.
Das ist natürlich klar, aber wenn sie sie sich dem nicht angeschlossen hätten, hätten sie auch mit ihren Koalitionspartnern irreparablen Krach bekommen.
Und das meine ich. Und hätten sie die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen? Und wenn man mit Robert Habeck spricht, das ist schon interessant. Der hat sich bei uns in der Sendung auch ein bisschen verplappert, will ich jetzt nicht sagen. Aber es ging so, man konnte spüren, wenn es nach ihm gegangen wäre, wären die Dinger locker noch 5, 6 Jahre oder auch 10 Jahre weitergelaufen. So pragmatisch wäre er. Wäre aber, glaube ich, an dem Punkt seiner Parteibasis schlicht nicht zu verkaufen gewesen. Aber selbst wenn sie es gemacht hätten, würde ich behaupten, dass diese weltanschauliche Verhärtung, diese komplette Ablehnung, dieser Hass, dass der weiter besteht. Genau, ja. Das, was du beschreibst. Grüne und AfD, die sozusagen als Gegenpole in Sachen Weltanschauung wahrgenommen werden. Und das ist eine Dimension, von der ich sagen würde, das gab es so vor 20 Jahren noch nicht. Und was und der Diagnose würde ich immer zustimmen, was Holger Lengfeld sagt, es ist gefährlich für eine Demokratie, für ein Land, wenn die politischen Ränder der Auffassung sind, dass man Meinungen anderer, die man ablehnt, nicht mehr aushalten muss, sondern mit Gewalt bekämpfen sollte. Und man sieht, dass diese Ränder mittlerweile die polizeiliche Kriminalitätsstatistik füllen sozusagen, ja, was politische Übergriffe angeht. Sagt dir der Name Frank Luntz in dem Zusammenhang was?
Nee.
Das ist ein Mann, der in Pennsylvania Geschichte und Politikwissenschaft studiert hat, hat dann einen Doktorgrad in Politikwissenschaften in Oxford erworben und ist einer der führenden Meinungsforscher und Berater verschiedener konservativer Kandidaten. Ist interessant in Amerika, ne? Wenn du Newt Gingrich zum Beispiel, Rudy Giuliani, auch Michael Bloomberg, Silvio Berlusconi, kein Zufall, George W. Bush und so weiter. Diese Leute, auch die britischen Tories und so, die hat er alle beraten. Und das ist ein Mann, der mit Fokusgruppen sozusagen arbeitet, um politische Themen zu entdecken und die Reaktion der Bürger einzuschätzen, griffige Botschaften zu entwickeln. Und ein Schwerpunkt der Arbeit dieses Mannes ist sozusagen das Herausarbeiten diskursiver Taktiken. Ich habe mich jetzt mit dem nochmal beschäftigt, weil der immer wieder auftaucht, wenn man über Klimawandel auch liest. Und kann man alles nachlesen. Der sagt zum Beispiel, es ist wichtig, dass wir über Tax Relief sprechen, also Steuererleichterungen, weil das besser ankommt als Tax Cuts, also Steuersenkungen. Ja, hat dann im Auftrag der Republikaner auch eine Strategie entwickelt, die geplante Verkleinerung der Medicare, ja, um fast 300 Milliarden Dollar als Rettung von Medicare hinzustellen. Ja, Save Medicare, also sozusagen wirklich in die Sprache also reinzugehen.
Einschnitte, ja, nur noch als Triumphe zu verkaufen.
Richtig,
großartige, genau. Lebensleistung der Mann. Vor allen Dingen, wenn man sich das Panoptikum der Leute, die er beraten hat, anschaut.
Ja, ich habe mich gefragt, was das, weil wir heute bei den Grünen sind, was das sozusagen mit der Frage auch des Klimawandels und dann dieser sehr verhärteten Auseinandersetzung, ja, um die Frage angeht, gibt es das eigentlich oder gibt es das nicht? Es gibt ein neues, interessantes Buch von einer italienischen Journalistin, Stella Levantesi oder Levantesi, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, die Klimalüge, wo sie genau das beschreibt und wo sie unter anderem eine vertrauliche Shell-Studie zitiert, die zeigt, dass die schon vor 30 Jahren im Detail über den Treibhauseffekt eigentlich Bescheid wussten und schwiegen. Ja, die haben sich Leute geholt, haben sich ein Gremium zusammengestellt, so ein Forscherzirkel, 6 konzerneigene Wissenschaftler, Arbeitsgruppe Treibhauseffekt. Und dann passiert was Interessantes. Die tauchen tief ein in die ganze verfügbare Literatur. Wie gesagt, wir reden von etwas, das ist über 30 Jahre her, befragen Experten. Im April 86 schließen sie das schon ab. 2 Jahre später legen sie einen knappen Bericht vor mit dem Vermerk vertraulich. Und das Interessante ist, dass dieser alte Bericht von 88, der ist jetzt wieder aufgetaucht, kann man einsehen, im Netz zu sehen. Und wenn du diesen sogenannten Shell-Report zum Klimawandel mal liest, dann hast du 31 Seiten richtige Schockerlektüre plus Anhang. Da wird sehr hellsichtig und in glasklarer Sprache von diesen Konzernforschern ohne einen Anflug von Zweifel dargelegt, was bei der Verbrennung von fossilen Energien passiert, wie viel Kohlendioxid freigesetzt wird und so weiter. Und die sagen dann abschließend, das werden wir zu Lebzeiten der gegenwärtigen Entscheider nicht mehr so richtig erleben, aber sehr wohl unsere Kinder und unsere Enkel. Und das sind wir. Und die beschreiben auch damals schon sehr genau, dass das die größten Veränderungen im Klima sind in den vergangenen 12.000 Jahren, beschreiben eine Vielzahl von Phänomenen, über die heute auch geredet wird, schreiben, dass die Korallenriffe absterben werden, sprechen von der Abnahme der polaren Eismassen, die Instabilität der Ökosysteme, die zunimmt und so weiter, schreiben sogar von Ländern wie Bangladesch und andere, die existenziell bedroht sein werden. Steigender Meeresspiegel, diese ganzen Dinge, Versorgung mit Trinkwasser, Nahrungsmittel, sagen sie, wird schwierig werden. Der Wohlstand sei in Teilen der Welt bedroht und so weiter. Musst du dir mal vorstellen, das wissen die. Mhm. Schon Ende der 80er Jahre mahnen dann den eigenen Konzern, ja, Shell, niederländisch-britischer Konzern, an, sozusagen weniger CO2 auszustoßen. Schon 84 gingen 4% der gesamten CO2-Emissionen auf Shell zurück. Und die sagen, pass auf, wir müssen das irgendwie anders machen. Und die Manager entscheiden sich dann anders. Obwohl sie genau wussten, was da passiert.
Ja, aber sie wussten, dass sie ja nicht ewig im Amt bleiben würden und sie wussten, dass ihre Aktionäre wohl dazu sagen würden, wenn man gesagt hat, wir machen gerade fantastische Gewinne, aber ihr dürft gar nicht wissen, auf wessen Kosten und eigentlich dürfen wir das nicht weitermachen.
Genau.
Aber das zeigt natürlich, ich meine, es gibt ja den Anklagepunkt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ne? Aber hier kann man ja auch sagen, aus Klimagründen Verbrechen gegen die Menschheit. Du weißt das alles und obwohl du das alles weißt und obwohl du Kinder hast und Enkelkinder haben möchtest und so weiter, leugnest du das alles, weil der kurzfristige Erfolg und die Lebensumstände, in denen du lebst, der Nahhorizont, der wichtiger ist als der Fernhorizont der Menschheit.
Mhm, genau.
Und dieses Spiel geht ja unverdrossen einfach weiter.
Ja,
ja, es wird natürlich nicht mehr geleugnet, es wird auch von Shell heute nicht mehr geleugnet, ne? Die haben auch irgendwann ihr Mea Culpa gemacht und so weiter und gesagt, ja, nee, und jetzt müssen wir aber und wir haben das verstanden und so. Ja, aber wir wissen trotzdem, wenn man sich die Bilanzen anguckt und guckt, wie viel passiert tatsächlich und wie viel müsste passieren. Erinnerst du dich noch, wir haben uns vor einem halben Jahr hier darüber lustig gemacht, dass Olaf Scholz vom 1,5-Grad-Ziel gesprochen hat. Mhm. So nach dem Motto, das müssen wir schaffen. Ja, mittlerweile ist von 2,5 Grad die Rede und ich bin sicher, die schaffen wir auch nicht. Und es gibt auf dieser abschüssigen Bahn nirgendwo den Punkt, wo es wirklich zu einer radikalen Wende kommt, weil, und das wissen wir beide und das wissen auch alle, die uns zuhören, weil das nicht geht. Weil das nicht geht. Du kannst nicht eine so radikale Wende in der Politik machen. Das ist das Dilemma der Grünen. Die wissen, dass wir das aus ökologischen Gründen müssten. Sie wissen aber auch, dass sie dann bei Wählerumfragen auf 2% runterfallen, wenn man all das wirklich tun würde, was man tatsächlich für die Zukunft tun müsste. Mhm. Und was man dann macht, ist dann der entsprechende Kompromiss und dann kommen so verunglückte Sachen dabei raus, wie das Heizungsgesetz und so weiter. Und am Ende macht man es weder den anderen recht, noch sich selbst recht. Und man kann schon sagen, also dieser Traum, von dem du vorhin gesprochen hast, ne, eine grüne Kanzlerschaft oder die Grünen auf dem Weg zur neuen, größten, möglicherweise Volkspartei, der ist ja jetzt nicht nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate ausgeträumt, das wird nie mehr kommen.
Ja, und da liegt auch, glaube ich, der Frust der jungen Leute und nur noch sozusagen Fun Fact hätte ich fast gesagt, bittere Pointe, muss man ja sagen an der Stelle, weil wir gerade über Shell gesprochen haben, statt die Gas- und Ölfördermengen, ja, wir reden von dem Konzern, der vor 30 Jahren schon wusste, was gerade passiert. Statt die runterzufahren, wollen sie in den kommenden Jahren sogar neue Felder erschließen. Die Förderung ist so lukrativ, wie sie nie war. Shell hat zuletzt Rekordgewinne eingefahren. 2022 waren es 42 Milliarden Dollar. Und deshalb hat Shell, ich glaube Mitte März, auch seine eigenen Emissionsziele zusammengestrichen. Bis 2030 soll weniger reduziert werden. Und das 2035er Ziel von -45%, weil du das gerade sagtest, die haben das auch verstanden, das haben sie mittlerweile komplett gekappt. Mhm. Das ist schon irre, das zu sehen. ExxonMobil, ja, zeitweise der wertvollste Konzern der Welt, die haben nichts anderes gemacht, genau das Gleiche. Und ich würde gerne, Richard, nochmal auf diesen Frank Luntz zurückkommen, der schon 2002, und deswegen nochmal die Frage der Sprache, wie strickt man politische Erzählungen, wie macht man den Gegner mürbe, wie bringt man Unsicherheit in die Leute. Es gibt ein bekanntes Strategiepapier für die Republikanische Partei, das später dann durch einen Leak öffentlich geworden ist. Da hat er damals die Republikaner davor gewarnt, dass sie die Debatte um Umweltfragen sozusagen verloren haben. Und hat er denen geraten, ihre Anstrengungen zu intensivieren, den wissenschaftlichen Konsens, und wenn man das liest, dann geht es einem echt kalt den Rücken runter, weil du selber auch im Bekanntenkreis, auch in Gesprächsrunden, im Fernsehen, wenn du irgendwo unterwegs bist und triffst Politiker, und ich habe auch diese Argumentation in Amerika zum Beispiel, auch bei uns zunehmend, so oft gehört, er rät damals, die Anstrengungen zu intensivieren, den wissenschaftlichen Konsens einfach zu leugnen. Ja? Und sagt, da gibt es noch eine kleine Chance, wir müssen anfangen, die Wissenschaft in Frage zu stellen. Zitat, die Wähler glauben, dass es innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft keinen Konsens über die globale Erwärmung gibt. Und sollte die Öffentlichkeit zu der Ansicht kommen, dass die wissenschaftlichen Fragen geklärt sind, dann werden sich ihre Ansichten bezüglich der globalen Erwärmung entsprechend ändern, und empfiehlt daher, fahrt damit fort, das Fehlen wissenschaftlicher Sicherheit zum Kernaspekt in der Debatte zu machen. Betont die Wichtigkeit, erst dann zu handeln, wenn alle Fakten bekannt sind. Das ist total interessant, weil ich das so häufig höre. Woher wissen Sie das? Ist das wirklich wissenschaftlich gesichert? Wenn du mit AfD-Politikern über Klimapolitik redest, was sind Ihre Quellen? Wissen Sie, ist das wirklich der Konsens der Wissenschaft? Sagen das alle Wissenschaftler? Und es ist eigentlich ein Wahnsinn. Und es sagen
tatsächlich nicht alle, sondern es gibt auch ein paar, die das ein bisschen anders sehen. Und es gibt nur ganz, ganz wenige, die sehen das völlig anders.
Ja.
Aber bei Wissenschaft ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, ja, wenn über 95, vielleicht 98% das so sehen, dass da was dran sein könnte, doch ziemlich groß. Also mindestens so groß, dass ich noch mein Handeln nicht nach dem 1 oder 2% ausrichte, um damit holzhackerischer Sicherheit zu sagen, ich bin ganz sicher, es gibt keinen Klimawandel.
Ja, das Verrückte ist ja, ich meine, Wissenschaft arbeitet so ja gar nicht, ne? Also es gibt ja keine komplett gesicherte Wissenschaft, sondern das ist ja sozusagen ein diametraler Widerspruch zu dem, wie Wissenschaft wirklich arbeitet.
Wissenschaft wäre nicht falsifiziert, wenn sie zu endgültigen Ergebnissen
ebenso
käme, weil dann wäre das Ende der Wissenschaft. Also wenn alle großen wissenschaftlichen Fragen endgültig geklärt sind, braucht man auch keine Wissenschaft mehr zu betreiben. Na, das ist Work in Progress. Und es ist auch völlig richtig. Ne? Die Wissenschaft macht Irrtümer, ohne jeden Zweifel. Nur der Klimawandel wird ja nicht seit 5 Jahren erforscht. Ist auch nicht so eine Situation wie bei Corona, ja, wo es zwar unheimlich viele Wissenschaftler gab, die damit befasst waren, aber ganz, ganz wenige, die sich richtig auskannten. Ne? Und für dieses spezielle Virus so ganz, ganz genau am Ende überhaupt keiner. Und das ist beim Klimawandel was anderes, wo seit Jahrzehnten Institute bestehen und Fachleute sich damit beschäftigen und so. Dieses Thema Klimawandel kam auf in den 80ern. Und seitdem hat man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich will nicht wissen, wie viele Tausend, Zehntausende von Leuten weltweit, ja, Kapazitäten mit diesen Sachen beschäftigt sind. Und dazu vermuten, dass diese gelegentlich geäußerten Minderheitspositionen mit Sicherheit stimmen. Und alles andere ist ein ganz großer Komplott, und das machen die nur für ihre Karriere und ihre Forschungsgelder. Also das muss man mit einer solchen Gewalt, ja, gegen die eigene innere Stimme glauben wollen. Ja, dass ich mich frage, wie man sich da selbst noch für zurechnungsfähig hält.
Ja, ist interessant. Dieser Frank Luntz, der hat zum Beispiel, ist auch einer derer, die den Begriff Klimawandel geprägt haben. Kommt von ihm.
Ja, also ja, so globale Erwärmung.
Globale Erwärmung bitte nicht zu nutzen. Sagt lieber Klimawandel, weil Klimawandel klingt harmloser als globale Erwärmung. Ja, globale Erwärmung deutet schon so auf Katastrophen hin und so weiter.
Ja, alles wandelt sich. Das ist die Evolution. Normal wird es wärmer,
hat's immer
und dann
wird
es wieder kälter. Und hat es immer gegeben. Das klingt so nach einer geologischen Normalität.
Richtig.
Ne? Oder ich denke an Wandel durch Annäherung, wie das damals zwischen den politischen Systemen, ne? Die Welt im Wandel. Ja, also wenn ich schriftlich mich dazu äußere und das in meinen Büchern vorkommt, dann benutze ich den Begriff Klimakatastrophe. Denn das, was da passiert, ist und bleibt eine Katastrophe, und die wird entsetzliche Auswirkungen haben, und auch wir in unserem Alter werden dann noch sehr viel von abkriegen.
Ja, ist interessant, um das nochmal nachzutragen. 2019 hat derselbe Mann dann bei einer Anhörung im US-Senat zugegeben, dass er bei seinen Aussagen falsch gelegen hat, dass er das absichtlich auch so formuliert hat und so weiter, und hat damals Politiker aufgefordert, seine eigenen Ratschläge bitte nicht mehr zu beherzigen. Und hat, ist Wahnsinn, ne?
Also ist er ins Kloster gegangen?
20
oder
Jahre
was
später.
Hat er gemacht?
Nö, er hat dann angefangen, den Demokraten, also der anderen politischen Seite, in einem Klimakomitee zu helfen und so
auch
weiter.
Auch sehr wandlungsfähig, der Mann
des
Klimawandels.
Aber es zeigt sozusagen, dass da Dinge mit voller Absicht verhetzt und gelogen wurden, um einfach schlicht und ergreifend Wahlen zu gewinnen, politische Positionen durchzusetzen und so weiter. Ja. Was also übrigens das letzte und noch kurz angesprochen, Richard, Narrativ zum Thema Grüne, was ich auch häufig höre, ist, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass ausgerechnet wir jetzt, ja, die wir nur für 2% der globalen CO2-Emissionen zuständig sind und so weiter, dass wir das jetzt alles ganz korrekt machen müssen. Deutschland, ihr seid völlig verrückt geworden, ihr wollt Klimaweltmeister werden. Ja, Deutschland hat da den Anspruch, die Nummer 1 zu sein, um sozusagen durch sein gutes Beispiel andere zu inspirieren. Auch da, wenn man mal genauer drauf guckt, ja, so diese Legende, dass wir besonders vorbildlich sein und die bösen Grünen fahren uns sozusagen damit endgültig in die Grütze, stimmt so auch nicht. Ne? Es gibt Länder, die deutlich, wir sind mittlerweile bei knapp 60%, was Stromerzeugung angeht, Erneuerbare. Dänemark ist längst bei 80. Mhm. Norwegen, gut, Albanien, Costa Rica, Paraguay.
Mhm. Sind natürlich 100%. Deutlich kleinere Volkswirtschaften,
richtig, aber immerhin. Ja. Genau, bei knapp 100%, also eine völlig andere Geschichte. Aber das Narrativ ist, die Deutschen wollen da unbedingt Nummer 1 sein und ruinieren dabei im Vorbeigehen sozusagen ihre eigene Volkswirtschaft.
Da fällt den Grünen ihre eigene politische Rhetorik auf die Füße.
Ja, und es ist interessant, ne? Es ist im Grunde abzusehen, also ein Land wie Norwegen zum Beispiel wird wahrscheinlich in 10 bis 15 Jahren gar keine Tankstellen mehr haben. Die können die zumachen, weil es praktisch keine Verbrenner mehr gibt.
Ich wundere mich, dass das noch so lange dauern soll.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht geht es auch schneller.
So viele Norweger gibt es ja auch gar nicht. Also wenn man die Anzahl der norwegischen PKWs und LKWs zusammenrechnet, müsste das eigentlich schon in sehr viel kürzerer Zeit möglich sein.
Ja, aber ich habe da großen Respekt davor. Die haben das sehr, sehr konsequent einfach umgesetzt. Und auch da zu sehen, wo wir da eigentlich stehen, Äthiopien hat jetzt den Verbrenner verboten.
Ja. Aber weder Äthiopien noch Norwegen haben eine Automobilindustrie und auch keine entsprechende Lobby.
Aber ich will nur sagen, ne, da gibt's sozusagen den Rest der Welt, der sich jetzt nach neuen Wegen und nach Alternativen umschaut. Und ich glaube, dass Herbert Diess da auch recht hat, der ehemalige VW-Chef, der mal bei uns in der Sendung gesagt hat, ich gehe davon aus, dass diese Vorstellung, wir bauen noch ganz lange Verbrenner, ja, weil Afrika muss jetzt erstmal motorisiert werden und dann werden die erstmal alle ihre kleinen Verbrenner kaufen und dann wird das so langsam weitergehen und irgendwann elektrisch. Seine These ist, die werden diese Stufe der Evolution sozusagen direkt überspringen und direkt reingehen ins Elektrozeitalter. Und am Beispiel Äthiopien siehst du das jetzt. Und das hat auch ganz handfeste Gründe. Äthiopien kenne ich ganz gut, ist ein sehr, sehr armes Land. Und die haben jedes Jahr für mehrere Milliarden Öl und Gas importieren müssen. Und sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Machen wir nicht mehr. Deswegen hören wir damit auf. Also, Richard, danke dir sehr.
Ich danke dir auch.
Hab eine gute Woche.
Du
auch. Bis bald. Ciao, ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.